Herzlich willkommen zu Hochschulreif, eurem Tübinger Podcast zur Studienwahl. Wir haben heute wieder ein neues Studienfach für euch vorbereitet und freuen uns heute, euch die Koreanistik vorzustellen. Wir, das sind wieder meine liebe Kollegin Alexandra Becker und ich, Christoph Eckle. Hallo Alex.
Hallo Christoph.
Wir sitzen uns heute zum ersten Mal in diesen Folgen live gegenüber im Studio. Das war bisher wegen Corona noch nicht möglich gewesen und von daher freuen wir uns, dass wir heute auch unseren Gast, den wir begrüßen zum Fach Koreanistik, auch hier im Normal-Live-Gespräch gegenüber von uns sitzen haben. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Yu C. Lee.
Guten Morgen, Herr Jäckle.
Hallo. Schön, dass Sie es zu uns geschafft haben. Wir haben schon gemerkt in der Vorbereitung, Sie haben einen sehr vollen Terminkalender und von daher freuen wir uns, dass es jetzt terminlich noch geklappt hat. Sie sind Professor hier an der Universität Tübingen für Koreanistik und Sie leiten das Center für Korean Studies und das King Sejong Institute Tübingen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der Daumen von Ihnen geht hoch, das ist das richtige Signal. Bevor wir gleich Näheres zum Studium der Koreanistik erfahren, hören wir uns mal an, warum Tübinger Studierende sich für das Fach Koreanistik entschieden haben.
Ich war nach meinem Abitur 9 Monate als Au-pair in Südkorea und das mag sich jetzt vielleicht kitschig anhören, aber ich habe mich in diesem Zeitraum einfach in das Land und die Kultur verliebt und die Koreanistik war natürlich dann als Studienfach sehr ansprechend für mich.
Ich hatte schon immer Interesse an Asien und das Interesse an Südkorea kam eigentlich dadurch, dass in meinem Umfeld Südkoreaner lebten und ich viel mit ihnen unternahm. Außerdem habe ich in der Schule zum Beispiel auch über den koreanischen Krieg gelernt und habe mir schon selbst die Sprache etwas beigebracht.
Ich habe mich für das Fach Koreanistik entschieden, weil ich vorher schon einige Erfahrungen mit Korea gemacht habe und mich vor allem die Kultur, Sprache und Geschichte Koreas interessiert.
In meiner Schulzeit schon hat mich die koreanische Sprache sehr interessiert. Ich hatte damals schon versucht, Koreanisch auf eigene Faust zu lernen, habe dann aber schnell gemerkt, dass es mit einem Lehrer dann doch einfacher wäre. Und damit zusammenhängend habe ich mich mit dem Land schon sehr viel beschäftigt. Ich finde die koreanische Kultur und wie sie sich auch gerade in der modernen Zeit entwickelt hat, super interessant. Und damals wusste ich noch nicht so wirklich, wohin mit mir. Ich dachte, warum dann nicht einfach meine Interessen mit meinem beruflichen Werdegang verknüpfen?
Ja, Herr Lee, uns ist bei der Vorbereitung aufgefallen, dass tatsächlich das persönliche Interesse und auch die emotionale Verbindung zu Korea bei den Studierenden sehr hoch ist. Und da haben wir uns gefragt, da sich so viele junge Menschen für Korea interessieren, was macht denn die Koreanistik aus Ihrer Sicht so interessant?
Ja, das stimmt. Unsere Studierenden sind alle sehr hoch motiviert und die bleiben auch dran bis zum bitteren Ende. Ich vermute, dass mehrere Dinge hier zusammenspielen. Und als erstes könnte man sagen, dass die Populärkultur in Korea sehr beliebt ist. Da sind koreanische Fernsehdramen, Filme, die auch inzwischen internationale Auszeichnungen erhalten, aber auch Popmusik. Und das kommt vor allem bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sehr gut an. Und das ist auch meistens auch der erste Kontakt mit Korea. Es bleibt aber nicht nur bei der Populärkultur natürlich stehen. Korea gehört zu den 10 stärksten Volkswirtschaften in der Welt. Das zeigt natürlich, in welche Position Korea in der Welt einnimmt und wie sehr auch Korea sichtbar ist. Was für ein Auto wir fahren, welche Handys wir benutzen. Wir begegnen immer wieder koreanische Produkte und das zeigt sich in der Wirtschaft, in der Kultur. Ich glaube, das macht Korea und Koreanistik auch attraktiv.
Dass es einfach auch schon so sichtbar ist für junge Menschen. Ja, und welche Vorstellungen bringen denn diese jungen Menschen mit, wenn sie so ins Studium kommen?
Ich glaube, die meisten hatten ja schon einen ersten Kontakt mit Korea durch verschiedene Produkte, aber auch durch persönlichen Besuch, Urlaubsbesuch, Schüleraustausch oder ein freiwilliges Jahr nach dem Abitur. Also sie kommen mit einer bestimmten Vorerfahrung, die meisten, und deren Vorstellung, was mit dem Studium verbunden ist, ist, dass sie Korea und koreanische Geschichte und Kultur einfach näher kennenlernen wollen. Bei den Studienanfängerinnen und Anfängern ist das noch nicht ganz ausgeprägt, wie zu welchem Ende sie das studieren, wie, mit welchem Beruf das verbunden sein soll, sondern sie studieren aus der Liebe zum Land und das ist eine sehr gute Voraussetzung. Und ich habe sehr zufriedene Studierende.
Ja, das ist schön zu hören. Und jetzt interessiert uns natürlich auch, wie es denn bei Ihnen war, der Weg. Also wie kamen Sie selber zu der Entscheidung, Koreanistik zu studieren?
Ja, bei mir ist das jetzt ganz untypisch und ganz anders als bei unseren Studierenden, weil ich habe ursprünglich etwas anderes studiert, nämlich Geschichtswissenschaften und Philosophie und Politologie. Und meine Eltern kommen aus Korea und ich selbst komme auch aus Korea, bin in Korea geboren, aber in jungen Jahren nach Deutschland migriert. Und als ich studierte, hatte ich in Geschichtsseminaren sowohl von Kommilitonen, aber auch von Professoren Fragen, wie ist das eigentlich in Korea? Und dazu konnte ich nicht viel sagen. Ich wusste mehr über deutsche Geschichte als über koreanische Geschichte zum Beispiel und hatte mich dann entschlossen, ein Austauschjahr zu machen und nach Korea zu gehen und hatte sehr intensiv koreanische Geschichte dann studiert. Und als ich zurückkam, wollte ich das weiter vertiefen und habe noch Koreanistik als Doppelstudium angeschlossen. Zunächst aus reinem Interesse, einfach als Gasthörer Seminare besucht, aber irgendwann hatte ich zu viele Scheine und wusste nicht, was ich damit anfangen konnte und die meinten, das kann man dann anerkennen lassen als Zweitstudium und oder zweites Hauptfach und so bin ich in die Koreanistik reingekommen.
Wie lange gibt es denn in Tübingen die Koreanistik schon? Ist es noch ein junges Fach?
Die Koreanistik in Tübingen hat eine lange Tradition. Ich habe jetzt im Uni-Archiv mal nachgeschaut und die ersten Kurse wurden 1964 schon angeboten. Ja, ja. Ja. Und das ist ein früher Zeitpunkt, auch im europäischen Vergleich.
Mhm. Okay, das heißt, das Fach der Koreanistik ist ein noch verhältnismäßig junges Fach jetzt im Vergleich zu den theologischen Fakultäten oder juristischen Fakultät, aber dafür in Tübingen schon sehr etabliert.
Ja, und zudem ist das einzige Fach in Süddeutschland, also in Baden-Württemberg, Bayern gibt es kein weiteres Fach Koreanistik.
Ah ja, das heißt, wenn ihr Koreanistik studieren wollt, dann dürft ihr ins schöne Tübingen kommen.
Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns doch mal an, wie das Studium aussieht. Da haben wir Studierende gefragt, die von ihrer Studienwoche berichten.
Man wird auf jeden Fall sprachlich sehr gut ausgebildet, hat sehr viele Sprachkurse, diverse Inhaltskurse von Geschichte über Kultur bis hin zur Wirtschaft und Politik und geht für ein Jahr auch nach Korea, um diese Erfahrungen zu sammeln, um all seine Kompetenzen zu verbessern und das Gelernte anzuwenden.
Bis zum fünften Semester ist der Fokus sehr stark auf das Erlernen der Sprache gesetzt. Man besucht also jeden Tag für 2 Stunden einen Sprachkurs, muss dementsprechend auch viel Arbeit reinstecken. Aber auch jetzt im 6. Semester gibt es für mich noch viele Inhaltskurse zu belegen, für die ich dann auch wöchentlich mehrere Literaturen lesen muss, sogenannte Response Paper schreiben und auch mich für Referate vorbereiten muss.
Im Koreanistikstudium lernt man vor allem über die Geschichte, Gesellschaft, Kultur und Sprache von Korea, die eben wöchentlich aufgearbeitet werden durch Seminare, Vorlesungen oder Sprachkurse.
Als Masterstudierende besteht mein Studienalltag eigentlich hauptsächlich aus Selbststudium. Wir haben natürlich trotzdem auch noch ein paar Seminare und Vorlesungen pro Woche, aber generell besteht eine typische Studienwoche bei mir vor allem aus Lesen, Lesen, Lesen und kurze schriftliche Antworten darüber, was man gelesen hat.
Das ist eine schöne Zusammenfassung. Lesen, lesen, lesen und das dann kurz zusammenfassen. Es ist ein sehr, sehr vielfältiges Studium, haben wir ja gerade schon erfahren. Können Sie nochmal so ganz holzschnittartig zusammenfassen, aus welchen Bereichen das Koreanistikstudium besteht?
Also die Koreanistik in Tübingen konzentriert sich auf modernes Korea. Das ist schon die erste Entscheidung, die wir damals festgelegt haben. Korea hat eine sehr reiche vormoderne Geschichte und auch Kultur. Die behandeln wir aber nur in Einführungsseminaren und Vorlesungen. Und wir konzentrieren uns aber im Folgenden auf modernes Korea, auf moderne Geschichte, Kultur und Gesellschaft. Und wir konzentrieren uns auch sehr intensiv auf eine sehr gute Sprachausbildung. Mhm. Dazu gehört, dass die Studierenden im vierten und fünften Semester ein Jahr nach Korea gehen müssen. Das Programm in Korea ist integriert in unserem Bachelorstudium. Und die Studierenden in Korea werden betreut von unserem Center for Korean Studies at Korea University, abgekürzt TUKU. Und dort haben sie die Möglichkeit, auch zusätzlich Praktika zu machen, mit Land und Leute kennenzulernen, Freunde zu gewinnen. Und das ist natürlich ein sehr attraktives Programm für unsere Studierenden.
Aber das heißt, die Ausbildung, die sprachliche Ausbildung findet dann aber auch schon in Tübingen ab dem ersten Semester statt?
Genau, vom ersten Semester an bis zum dritten Semester schaffen wir meistens, dass sie die Grundstufe abschließen. Mhm. In Korea sollten wir die Mittelstufe abgeschlossen haben, aber viele schaffen auch Teile der Oberstufe, wenn sie zurückkommen. Mhm.
Ich habe mich da gefragt, erfolgen denn auch die Studienleistungen ab einem gewissen Level dann auch in der Landessprache und Schrift?
Im Bachelorstudium nicht. Unsere Studierenden können in Korea neben den intensiven Sprachkursen auch Inhaltskurse besuchen. Allerdings sind das in englischer Sprache. Mhm. Koreanischsprachige Kurse bieten wir ab dem Masterstudium an. Und da bieten wir regelmäßig mindestens einen Kurs in koreanischer Sprache.
Wie viel Zeit nimmt dann ungefähr die Sprachkurse jede Woche ungefähr ein bei den Bachelorstudierenden?
Bei uns 10 Stunden ungefähr.
Ach wow,
ja,
also
und
sehr
auch,
großer Anteil.
Ja, auch genau. Und in Korea sind das wöchentlich 20 Stunden.
Und welche Anteile nehmen dann die anderen Aspekte des Studiums ein, also die gesellschaftlichen oder kulturwissenschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen?
Da bieten wir pro Semester immer 2 Kurse an und das sind dann 4 Stunden insgesamt.
Ah ja. Und wie muss ich mir das dann methodisch vorstellen? Habe ich da noch wirklich einen wirtschaftswissenschaftlichen Kurs oder ist es eigentlich ein kulturwissenschaftliche Vorlesung, in der es dann um wirtschaftliche Aspekte geht zum Beispiel?
Wirtschaft hat keinen Schwerpunkt bei uns. Wir bieten Geschichtskurse an, wir bieten Kulturkurse an, wir bieten Gesellschaftskurse an. Und diese Kurse sind inhaltlich natürlich immer auch semesterweise verschieden und variieren ein wenig.
Ah ja.
Also das heißt, das ist dann auch von der Methodik wahrscheinlich vielfältig, dass man dann entweder aus der historischen Perspektive sich dann auch mit deren Methoden bedient und dann bei den kulturwissenschaftlichen Fragen eben dann entsprechend sich das Werkzeug aus diesem Feld holt, um dann eben bestimmte Fragestellungen zu bearbeiten. So stelle ich mir das jetzt vor.
Ja, nee, das ist richtig. Und Koreanistik ist ja ein regionalwissenschaftliches Fach und wir können die Theorien und Methoden der Regionalwissenschaft nicht auf ein Fachdisziplin reduzieren wie Geschichtswissenschaften oder Soziologie, sondern wir müssen interdisziplinär arbeiten und das lernen unsere Studierenden schon vom ersten Semester an, dass wir geschichtswissenschaftliches, kulturwissenschaftliches oder literaturwissenschaftliches und soziologisches schon aneignen müssen. Und im dritten Semester haben wir extra einen Kurs sogar angeboten, Methodenkurs, wo wir Wissen auch über den inhaltlichen Punkt hinaus auch methodisch, theoretisch mit solchen Fragen befassen. Wenn wir als Soziologe auf Korea schauen, welche Methoden sind wichtig? Ja? Wenn wir als Literaturwissenschaftler auf koreanische Literatur schauen, welche Theorien gibt es dazu und so weiter.
Und haben wir da so ein konkretes Beispiel mal, vielleicht am Beispiel von einer aktuellen Lehrveranstaltung oder der vergangenen?
Ich biete im dritten Semester zum Beispiel, also jetzt im letzten Wintersemester habe ich einen Kurs angeboten, Alltagsgeschichte in Korea. Da diskutiere ich, wie Alltagsgeschichte in den 70er, 80er Jahren entstanden ist, womit sich Alltagsgeschichte befasst, warum Alltag in der Geschichte wichtig ist, warum die Akteure, kleinen Leute, die sonst in der Geschichte nicht als Helden und große Männer und Frauen vorkommen, mehr sagen kann, als wir bis jetzt wussten. Und wir erfassen sozusagen historiografisch die Entwicklung solcher Theorien und Methoden und gucken, welche Forschungsergebnisse gibt es in Korea dazu. Mhm. Und was können wir uns altersgeschichtlich in Korea anschauen? Wenn wir alte Leute vom Lande sozusagen Interviews haben, Old History Interviews haben, wie können wir das daraus die Geschichte, moderne Geschichte Koreas eigentlich entnehmen und wie können wir methodisch uns dem nähern?
Also anhand von Fallbeispielen dann im Prinzip.
Ja, also eigentlich ist uns das wichtig, dass wir sehr konkret immer trotz Theorie und Methode empirisch an den Fallbeispielen bleiben, damit das plastisch wird.
Das heißt, je nach Seminar und auch je nach Inhalt habe ich dann zum Beispiel hier eher mit einer empirischen Herangehensweise zu tun, wohingegen, wenn ich mich wahrscheinlich mit einer Filmwissenschaft oder einem Seminar, in dem es um Filmanalyse geht oder auch eine literaturwissenschaftliche Herangehensweise, dann eher eine geisteswissenschaftliche, vielleicht eine hermeneutische oder textwissenschaftliche Zugang habe.
Genau, also wir hatten auch Filmseminare, dann lesen wir natürlich Texte über Visual Cultures oder Film Studies allgemein, aber wir gucken uns natürlich koreanische Filme in der Analyse dann und der Besprechung natürlich genau an, was die dann sagen und auch in Literaturwissenschaft natürlich ähnlich.
Kann man sich da im Bachelor schon spezialisieren oder ein Profil wählen oder ist Koreanistik als Bachelor erstmal für alle inhaltlich ungefähr dieselbe Ausrichtung?
Es ist inhaltlich fast dieselbe Ausrichtung, weil wir diese Kurse in Geschichte, Kultur und Gesellschaft paritätisch anbieten. Mhm. Allerdings haben die Studis die Möglichkeit, Schwerpunktsetzung zu machen, wenn sie von Anfang an wissen, mich interessiert die koreanische Gesellschaft einfach viel mehr, diese Megacities, die Urbanität und das Leben und Lifestyle in der Stadt, das interessiert mich, hat die Möglichkeit, in Gesellschaftskursen mehr Hausarbeiten zu schreiben und in den anderen Kursen dann weniger. Ja. Ja, und so kann man einen Schwerpunkt setzen. Allerdings müssen die natürlich die anderen Kurse auch besuchen, aber durch die Beschäftigung eines Themas in einer Hausarbeit vertieft man sich natürlich ein bisschen.
Ah, ja.
Wie ist es denn, weil Sie auch schon gesagt haben, man betrachtet auch zum Teil die neuere Geschichte Koreas, wird dann auch der Konflikt zwischen Süd- und Nordkorea thematisiert und hat man Vergleichspunkte, ich könnte mir vorstellen, dass man ja sicherlich auch diese kulturellen Unterschiede, die sicherlich dann auch durch die Zeit gewachsen sind, dass das auch natürlich ein interessantes Feld ist. Ist das auch ein Thema?
Ja, Nordkorea ist auch ein wichtiges Thema in unserem Studium. Wir bieten auch manchmal ein ganzes Seminar zu Nordkorea. Aber im zweiten Semester bieten wir zum Beispiel Seminare Geschichte der beiden Koreas. Mhm. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie man die Teilung des Landes darstellen kann. Man kann natürlich Südkorea erstmal abhandeln und dann kommt Nordkorea. Aber in meinen Seminaren versuche ich, Nord- und Südkorea gleichzeitig anzuschauen und erstmal so parallel auch chronologisch die Entwicklung anzuschauen und zu gucken, wie die auch in den ersten Jahren nach der Befreiung auch sehr eng sie auch verflochten waren und auch in weiteren Entwicklungen, 70er, 80er Jahren, die Entwicklung des einen Landes, auf welchen Einfluss die auf die Entwicklung des anderen Teilstaates hat. Und das ist eine sehr interessante, ein sehr interessantes Seminar, wo man auch guckt, wie die sich auseinanderentwickeln in den Jahren.
Mhm. Ja. Jetzt ist Koreanistik ja ein Kombinations-Bachelor-Studiengang. Sprich, wenn ich Koreanistik im Hauptfach studiere, benötige ich ein Nebenfach dazu und umgekehrt. Welche Fächer kann man passenderweise zu Koreanistik kombinieren? Oder gibt es Fächer, die besonders häufig oder gern gewählt werden?
Ja, prinzipiell ist die Kombinationsmöglichkeit sehr weit und auch offen. Das liegt an den Interessen der Studierenden, welche Kombination sie wählen. Wir haben Studierende, die Koreanistik mit Informatik verbinden, Koreanistik mit Jura und so weiter oder BWL. Wir raten vom Fach eine Kombination zu wählen, wo sie im Nebenfach sich auch disziplinär stark verankern können. Wenn zum Beispiel jemand für die koreanische Geschichte sich interessiert, Koreanistik als Hauptfach zu nehmen und Nebenfach Geschichtswissenschaften. Mhm. Da holt man sich dann die Methoden und Theorien, natürlich auch sehr viel Inhalt über die allgemeine Geschichte und deutsche Geschichte wahrscheinlich insbesondere. Aber das ist dann sehr hilfreich, weil wir in einem Seminar nicht die ganzen Methoden und Theorien der Geschichtswissenschaften vermitteln können. Und das kaufen wir sozusagen ein. Oder in, wenn man sich für koreanische Literatur oder Kultur interessiert, dass man sagt, okay, man könnte Anglistik oder Germanistik oder solche Fächer, literaturwissenschaftliche Fächer studieren. Oder zum Beispiel empirische Kulturwissenschaft oder Ethnologie in Kombination mit Koreanistik. Ja, sicher auch Soziologie und Politikwissenschaft wären Optionen. Und so raten wir, dass man Koreanistik mit einem Methodenfach im Nebenfach kombiniert, damit man im Nebenfach auch Sachen aneignen kann, die man im Hauptfach in der Intensität und Tiefe nicht angeboten bekommt.
Mhm, ja, also dass man sich dann schon mal vielleicht im Vorfeld auch fragt, welcher Aspekt einen ganz besonders interessiert und danach das Nebenfach auswählt. Ich finde, das ist ja also gerade auch in der Fülle an Möglichkeiten zu kombinieren, ja auch wichtig, da Kriterien zu haben, wie kann ich denn sinnvoll auswählen. Ja. Ich glaube, das ist so ein ganz guter Tipp.
Und wir sagen im Vorfeld sehr oft, auch an Studientagen, dass sie unbedingt in die Fachstudienberatung bei den Nebenfächern hingehen sollen und sich vorher informieren sollen. Also, weil wir haben den Eindruck, dass unsere Studierenden, ich sag, Überzeugungstäter sind. Also wenn sie Koreanistik studieren, machen sie das wirklich aus Überzeugung. Mhm. Bei der Nebenfachwahl habe ich oft den Eindruck, das machen sie entweder aus Verlegenheit oder sie haben sich nicht sehr gut informiert. Mhm. Und so kommt es vor, dass sie in höheren Semestern auch zu Nebenfachwechseln kommen. Und das verzögert natürlich das ganze Studium, weil wir mittendrin ein Jahr nach Korea gehen müssen. Und in der Zeit können sie dann Nebenfach nicht machen. Ah, ja. Ja. Mhm. Und daher sagen wir zu unseren Studierenden, eine Fachberatung für die Nebenfächer ist sehr, sehr wichtig, bevor sie sich einschreiben.
Ja, das hat natürlich, wie Sie sagen, jetzt dann auch nochmal einen gewissen, ja nochmal einen gewissen Schweregrad, gerade weil dann das Nebenfach sozusagen ruhen muss, wenn Sie im Auslandsjahr sind.
Ja, bei den meisten Nebenfächern ist es so gestrickt, dass man auch in 4 Semestern fertig werden kann. Mhm. Und unsere Studierenden sind ja in den ersten 3 Semestern hier und dann gehen sie im 4., 5. Semester nach Korea. Und wenn sie zurückkommen, haben die noch ein Semester. Also kann man regulär das Nebenfach in 4 Semestern abschließen. Es gibt auch einige Studierenden, die in Korea Fächer, die nebenfachbezogen sind, auch zusätzlich belegen. Da muss man aber vorher mit dem Nebenfach mal abklären, ob diese Fächer auch dort anerkannt werden
können. Ja, also das ist auch gut zu wissen, einfach ob es diese Möglichkeit gibt. Aber die Anerkennung muss man dann auf jeden Fall vorher klären.
Dann würde ich sagen, wir hören uns doch mal an, was die Tübinger Studierenden an ihrem Studium so begeistert und sprechen dann über die persönlichen Voraussetzungen.
Die Möglichkeit, mit Koreanern auf ihrer Sprache zu reden, mehr über das Volk zu lernen und kritisch zu reflektieren, wie das Land sich entwickelt hat, sind für mich wirklich sehr wichtige Punkte gewesen, die mich dazu begeistert haben, dieses Fach zu studieren. Ebenso das Auslandsjahr hat mich wirklich sehr viel gelehrt.
Mich begeistert am Koreanistikstudium die Vielfalt der Themen, vor allem was Geschichte und Kultur angeht, aber natürlich auch die umfangreichen Sprachkurse, in denen man eben auch die moderne Sprache Koreas lernt.
Mich begeistert an der Koreanistik vor allen Dingen, dass wir Einblicke bekommen in ganz unterschiedliche Fachbereiche, in dem Fall nämlich der Geschichte, der Kultur und der Gesellschaft. Und natürlich auch, dass wir ein super Netzwerk an ja, verschiedenen Universitäten haben.
Was mir an der Koreanistik in Tübingen tatsächlich am meisten gefällt, ist der enge Kontakt zu meinen Mitstudenten und Professoren. Da wir im Gegensatz zu anderen Studiengängen recht klein sind, kennt hier einfach jeder jeden. Und das schweißt auch mal zusammen, wenn man mal anstrengende Wochen hat oder schwierige Themen zu bewältigen hat. Und ein weiteres Highlight sind die zwei verpflichtenden Auslandssemester in Südkorea. Also ich glaube, da freut sich jeder Koreanist am meisten drauf, da man endlich dann all das Gelernte selbst anwenden und halt auch neu beobachten kann.
Ja, das Auslandsjahr ist jetzt auch einige Male gefallen. Wir haben ja auch schon davon gehört. Und ich glaube, es wäre jetzt so ganz schön, noch mal ein bisschen mehr davon zu erfahren. So grundsätzlich die Frage, warum denn eigentlich ein ganzes Jahr, also zwei Semester dann im Ausland?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Als ich 2010 nach Tübingen kam und mir aufgetragen wurde, ich soll ein neues Studium Koreanistik Bachelor aufbauen, hatte ich überlegt, was muss man unbedingt hier konstitutionell sozusagen als Grundlage festmachen. Und der Gedanke war schon früh dann irgendwie fixiert, dass wenn man Regionalwissenschaften studiert, dass man auch während des Studiums in diese Region gehen muss. Ich habe damals das bildlich so vorgestellt, man kann nicht schwimmen lernen, ohne ins Wasser zu springen. Mhm. Und sicher ist das Auslandsjahr auch sehr herausfordernd, aber man muss mit diesen Herausforderungen umgehen können und für sich selbst in irgendeiner Weise meistern. Und dann hat man einen persönlichen Bezug zur Region aufgebaut. Natürlich kann man vieles auch vor Ort nur lernen, wenn man da ist. Zum Beispiel Menschen, Leute, Regionen durchreisen. Und das kann man nicht über YouTube und über Chat machen. Und diese persönlichen Ebenen sind enorm wichtig in Regionalwissenschaften, dass sie die Region nicht nur über Schriften kennen, nicht nur durch Hörensagen kennen, sondern selbst erleben, erfahren und für sich aneignen.
Weil Sie es gerade schon angesprochen haben, dass es ja auch eine große Herausforderung ist. Was sind denn Herausforderungen, die die Studenten dann dort in ihrem Studienalltag oder im Alltag so meistern müssen? Fällen Ihnen irgendwelche Geschichten ein, die da vielleicht doch dann stellvertretend immer wieder auftauchen?
Na, erstens ist Korea ein bisschen weiter weg von Deutschland. Also es ist eher eine ferne Kultur, obwohl man vorher durch Populärkultur natürlich ein bisschen Bezug dazu aufgebaut hat. Nichtsdestotrotz liegt Korea einfach weit weg von Deutschland. Da kommt die erste Herausforderung des Heimwehs, ja? Zum ersten Mal weg vom Elternhaus oder zum ersten Mal ganz auf sich allein gestellt. Also diese persönlichen Herausforderungen in der Persönlichkeitsentwicklung könnte man auch als erstes nehmen. Zweitens, obwohl man hier denkt, dass man landeskundlich gut vorbereitet ist, auch die Grundlagen in der Sprache angeeignet hat, ist die Fremdheit natürlich eine große Herausforderung. Der Umgang mit Menschen, kulturelle Unterschiede, das ist natürlich auch ein großes Problem. Was ich von den Studierenden oft höre und vorher mir aber wenig Gedanken gemacht habe dazu, ist, dass viele sagen, in Korea habe ich weniger einen Kulturschock, sondern vielmehr ein Großstadtschock.
Ah, ja.
Und Seoul ist, ich weiß nicht, 10 Millionen, hat 10 Millionen Einwohner. Mit den Satellitenstädten um Seoul herum leben ja fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung Südkoreas. Sobald man aus dem Haus geht, trifft man immer jemanden. Und wenn man aus kleineren Dörfern oder Städten aus dem Schwäbischen kommt, dann ist das natürlich auch eine große Herausforderung. Ja. Dann habe ich auch öfters auch gehört, dass man, wenn man vor Ort ist, mit dem Geld ganz anders umgehen muss. Als zum Beispiel in Tübingen, weil die eine andere Ausgehkultur haben. Und viele sagen, ja, das Geld geht hier schnell verloren. Da lernen sie, wie sie dann haushalten müssen. Ja, und das sind natürlich auch Herausforderungen, weil dieser finanzielle Aspekt ist natürlich auch nicht zu unterschätzen.
Ja, das ist auch, also vielleicht auch was wir ansprechen könnten. Welche Kosten kommen denn dazu?
Bei unseren Austauschstudierenden ist es grundsätzlich so, dass wir unseren Studierenden die Studiengebühren erlassen. Und die Studiengebühren unserer Partneruniversitäten sind relativ teuer. Mhm. Allerdings müssen sie natürlich für die Miete und Lebenshaltungskosten selber aufkommen. Einige bekommen dafür Stipendien bei DRD oder bei koreanischen Stiftungen. Und da sagen wir eigentlich, man müsste in Korea auch mit dem Geld, was man in Tübingen braucht, auch zurechtkommen können. Allerdings, wie gesagt, die Jugendkultur, Ausgehkultur in Korea ist ein bisschen ausgiebiger.
Und warum? Inwiefern ist die ausgiebiger?
Ich habe den Eindruck, dass die viel mehr gemeinsam unternehmen in Korea, die jungen Leute, gemeinsam essen gehen, trinken gehen und dann sich nicht bei der ersten Runde dann bewenden lassen, dann kommt noch eine zweite Runde und wenn man sich draußen trifft in Cafés, dann muss man immer natürlich Cafés trinken und so weiter und ich glaube, diese Dinge kommen in Korea noch dazu.
Ich hatte gerade so den Gedanken, hat es auch damit zu tun, dass man sich nicht so schnell zu Hause trifft? Also ist das ein kultureller Unterschied, dass man sich erstmal eher draußen trifft und nicht direkt irgendwie im WG-Zimmer zu Hause oder so?
Ja, das ist ein guter Punkt. Denn erstens haben unsere Studierenden natürlich leben in Wohnheimen oder in kleineren Zimmern, wo man nicht viele Leute einladen kann, gemeinsam kochen kann und so weiter. Und bei koreanischen Studierenden kann es sein, dass sie noch bei ihren Eltern wohnen und nicht jetzt ihre Freunde immer dann einladen wollen. Und daher ist es bei jungen Erwachsenen oft der Fall, dass sie sich draußen treffen. Das ist dann für alle erleichternd, da trägt keiner besondere Belastung und ich glaube, das ist in der Tat ein guter Punkt. Ja.
Jetzt haben Sie das Thema Wohnen ja schon angesprochen. Muss man sich dann, wenn man nach Korea geht, auch selber darum kümmern oder gibt es da Unterstützung bei der Vermittlung, wie man da überhaupt wohnt und wo?
Ja, in erster Linie haben unsere Studierenden die Möglichkeit, bei Wohnheimen an den jeweiligen Universitäten sich zu bewerben. Das hat man in den ersten Jahren sehr oft gemacht. Allerdings sind die Hausordnungen in den Wohnheimen sehr restriktiv. Und das passt mit dem Freiheitswillen unserer Studierenden also nicht ganz immer überein. Männern gibt es Regelungen für Damenbesuche und umgekehrt. Ab 10 Uhr nachts darf man nicht raus oder rein und solche Dinge. Daher suchen sie sich privat viele Einzimmerwohnungen und so. Und inzwischen sind auch viele, die eine WG gründen in Korea, zu zweit oder zu dritt. Inzwischen habe ich jetzt von unseren Studierenden sagen lassen, dass diese WGs, die gut funktioniert haben, auch tradiert werden für den nächsten Jahrgang, der kommt. Und das finde ich eine gute Tradition, dass da auch so intern autonom solche Dinge auch geregelt werden.
Ja, die eine Studierende sagte ja schon, man kennt sich untereinander. Das heißt, dann hat man auch vielleicht schon den Kontakt zu den Leuten, die vorher da waren. Und das Studium an so einer koreanischen Universität, ist das sehr anders als ein Studium, wie man es jetzt beispielsweise aus Tübingen kennt? Gibt es da Unterschiede?
Unsere Studierenden konzentrieren sich in erster Linie auf die Sprachausbildung. Man kann sich so vorstellen, von 9 bis 13 Uhr habe ich jeden Tag Sprachunterricht. Ja. Und nachmittags habe ich dann ein oder zwei Kurse, aber nicht an jedem Wochentag. Und bei den Seminaren ist es so, dass sie erstmal in Englisch ablaufen und die thematischen Vermittlungen laufen natürlich ähnlich so auch wie in westlichen Universitäten. Da denke ich, gibt es keine allzu großen Unterschiede. Aber in der Praxis zeigt sich, dass man in Korea sozusagen unsere Studierenden, dass man weniger Raum hat für Diskussion. Oder wenn auch Diskussionen eingefordert werden, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weniger offen sind, wie zum Beispiel in unseren Seminarräumen in Tübingen.
Welche sprachlichen Voraussetzungen sollte ich denn als Studienanfänger mitbringen? Also die wenigsten können ja wahrscheinlich Koreanisch, das heißt, das wird vermutlich nicht vorausgesetzt, aber ist ein gewisses Talent für Sprachen Voraussetzung zum Beispiel?
Ja, in der Tat, wir haben überhaupt gar keine Voraussetzungen für formale Voraussetzungen für das Studium der Koreanistik. Wir sagen, wir fangen mit blutigen Anfängern gemeinsam an und machen aus denen zu Experten. Ja? Wir haben eine Woche vor Semesterbeginn ein Propedeutikum, wo wir die koreanische Sprache in Crashkurs sozusagen beibringen. Und dann fangen wir mit dem Studium richtig an.
Und das ist Pflicht, oder? Dann?
Das ist, machen wir zur Pflicht, damit dann alle so auf dem gleichen Level sind, weil einige haben schon privat und gelernt und andere haben das nicht, weil das keine Voraussetzung ist. Und dann bieten wir diesen Kurs an für die, die noch die koreanische Schrift noch nicht beherrschen, aber man kann das innerhalb einer Woche erlernen und spielerisch erlernen.
Und alle anderen Kurse, also wir sind jetzt wieder beim allgemeinen Bachelorstudiengang, alle anderen Kurse sind dann auf Englisch oder gibt es Englisch und deutsche Kurse? Das ist mir noch nicht so ganz klar geworden.
Ja, prinzipiell ist unser Studiengang eigentlich auf Deutsch. Ja. Aber wir haben Lehrkräfte, Professorinnen, die wir aus dem Angelsächsischen hierhin berufen haben und die des Deutschen noch nicht ganz mächtig sind. Und wissenschaftliche Sprache ist bei denen in erster Linie Englisch und daher bieten sie die Kurse auch auf Englisch an, auch vom ersten Semester an. Und daher wäre es gut, wenn unsere Studierenden sehr gute Englischkenntnisse von der Schule mitbringen. Sonst ist das schwierig, weil auch die Texte, die wir lesen, sind sehr viel auf Englisch.
Ja, das ist, glaube ich, gut in der Vorbereitung, das dann sich klar zu machen. Aber also ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann sich auch langsam dem Wissenschaftsenglisch und auch dieser Diskussionskultur auf Englisch dann annähert, wenn man dann die Wahl hat, vielleicht auch einen deutschen Kurs und einen englischen in der Mischung zu machen. Da wächst man dann ja wahrscheinlich auch rein mit der Zeit.
Ja, den Eindruck habe ich auch und zum Ende sagen unsere Studierenden, es fällt mir viel leichter auf Englisch zu schreiben als auf Deutsch, weil die Textgrundlagen, die Sekundärliteratur auch mehr auf Englisch sind und wenn sie das auf Deutsch schreiben, dann müssen sie so viel noch übersetzen und die richtigen passenden Wörter im Deutschen noch finden. Und wenn man auf Englisch schreibt, dann muss man diese Leistung nicht mehr erbringen.
Und da sind ja dann alle, also gerade in den ersten Semestern, alle sozusagen das erste Mal an der Uni und machen das dann alle zum ersten Mal auf Englisch oder überhaupt diese ganzen Herausforderungen und Leistungen, die man an der Uni so bringen muss.
Genau, also die ersten Hausarbeiten, die sind natürlich sehr aufregend und da gibt es aber auch sehr viel gegenseitige Hilfen und in den Sprechstunden helfen ja die Professoren. Und wir haben in der Koreanistik sehr früh ein Mentorensystem eingeführt, wo die Erstsemestler Mentoren zugeordnet werden. Und dort gibt es pro Jahr mindestens zwei separate Mentorengespräche, wo die Studierenden mit ihren Problemen kommen können, aber auch mit ihren Freuden und einfach ihre Entwicklung, persönlichen Entwicklung in der Koreanistik auch mitteilen können und wir dann auch die Entwicklung wirklich auf dieser persönlichen Ebene auch mit begleiten.
Wir haben es ja auch schon angesprochen, dass es auch ein großes Interesse bei den jungen Menschen an Korea gibt. Jetzt haben wir ja eine Zulassungsbeschränkung im Studiengang. Wie gut stehen denn so die Chancen auf einen Studienplatz, wenn man sich bewirbt?
Ja, ich muss vorausschicken, dass diese Entscheidung uns nicht leicht gefallen ist, weil wir den Bachelorstudiengang in dieser Form 2010 neu eingeführt haben und bis dahin hatten wir kaum Studierende. Und ich habe 2010, 11 im Wintersemester mit 8 Hauptfachstudierenden angefangen und 2019 hatten wir fast 400 Studierende mit einem Hauptnebenfach und so insgesamt gezählt. Mhm. Da sehen Sie, dass innerhalb von 10 Jahren von 0 auf 400 ist natürlich ein Riesenwachstum, worüber wir uns sehr gefreut haben. Allerdings steigt die Zahl der Lehrkräfte nicht entsprechend schnell. Und zurzeit nehmen wir 50 Hauptfächler und 70 Nebenfächler auf bei über 200 Bewerbungen. Also bei den Bewerbungen vergeben wir Bonuspunkte. Ja. Und die Kriterien sind so, dass wenn die Studierenden in den Schulen oder außerschulisch Aktivitäten nachweisen können, die für das Studium nützlich sind,
ja,
dann vergeben wir Bonuspunkte. Mhm. Wenn sie vorher schon in Korea waren und ein Praktikum bei einer NGO gemacht haben, was ja sehr großen Einblick in die Gesellschaft ja erlaubt, dann geben wir dafür Bonuspunkte. Wenn sie vorher koreanisch Kurse belegt haben und bestimmte Stundenzahlen zusammen haben, dann erkennen wir das auch als Vorleistung an und vergeben Bonuspunkte. Wenn sie in der Schule ein Projektarbeit hatten zu Koreakrieg, mhm, und ein Essay, einen Bericht geschrieben haben über 10 Seiten, dann honorieren wir das auch.
Ja. Ja.
Und so kann man mit den Bonuspunkten auch die Abi-Note sozusagen für die Aufnahme in der Koreanistik ein bisschen aufbessern.
Mhm. Ja, da würde ich tatsächlich, weil sich ja auch diese Kriterien von Semester zu Semester auch mal ändern können, gerade auch was den Notendurchschnitt angeht, das sind ja keine festen Zahlen, nochmal darauf verweisen, dass wir da auch von der Studienberatung über das universitäre Bewerbungsverfahren Infoveranstaltungen haben und natürlich sicherlich auch den Verweis, dass es auch, wenn man da genauer wissen will, wie das abläuft, sich an die Studienfachberatung wenden kann, wenn ich das an dieser Stelle so nochmal sagen darf. Einfach damit man da auch aktuelle Infos hat, beispielsweise wenn der Podcast dann ein bisschen länger her ist. Also wir sind ja jetzt im Sommersemester 22. Genau, jetzt habe ich ein bisschen viele Worte darum gemacht, aber...
Das macht nichts. Kommen wir gleich noch zu einem ganz, ganz wichtigen Aspekt, nämlich den Berufsfeldern, die den Studierenden nach ihrem Studium offen stehen. Da hören wir uns doch gleich mal an, welche Vorstellungen die Tübinger Studierenden da im Studium bereits davon haben, was sie später mal machen möchten.
Ich möchte nach meinem Studium eigentlich gerne akademisch weitermachen und ja, wir werden in der Koreanistik ja zu sogenannten Korea-Experten ausgebildet. Und ich hoffe, dass ich dann später als ein solcher Experte einfach meinen Teil dazu beitragen kann, die internationalen Beziehungen zu stärken.
Ich habe vor, nach dem Studium in einer koreanischen Firma zu arbeiten, wie zum Beispiel Samsung oder LG, wahrscheinlich in dem Marketingbereich.
Ich möchte meinen Master in Korea studieren, um später an der Universität Doktorand zu sein und selber Vorlesungen oder Seminare zu geben, um andere Menschen zu faszinieren und auch Interesse bei ihnen zum Studium Koreanistik zu wecken.
Freunde und Familie haben oft gefragt, was macht man denn mit einem Koreanistikstudium so später? Und ja, anfangs wusste ich das auch noch nicht so genau, aber durch diverse Praktika und Stellenangebote der Koreanistik hat man dann doch schon einen guten Überblick bekommen. Und da ich selber im Nebenfach zusätzlich Medienwissenschaft studiere, würde ich sehr gerne im Marketing- oder Social-Media-Bereich für Firmen arbeiten, die mit dem koreanischen Markt eng in Verbindung stehen.
Ja, Sie hatten es ja vorher auch schon erwähnt, dass mit dieser Nebenfachwahl bereits eine Profilierung stattfindet. Das hört man hier jetzt ja auch wieder raus. und merke auch schon so eine Tendenz, eben zum einen das Interesse auch in der Wissenschaft zu bleiben und weiter im Bereich der Koreanistik zu arbeiten oder dann eben die vielfältigen Berufsmöglichkeiten, die auch außerhalb der Uni in der freien Wirtschaft den AbsolventInnen offenstellen. In welchen Bereichen arbeiten die ausgebildeten Korea-ExpertInnen aus Ihrer Erfahrung sonst noch?
Ich sage zu unseren Studierenden, Deutschland hat zu wenig Korea-Experten. Mhm. Es gibt auch zu wenig Koreanistik-Institute insgesamt. Und das ist der Grund, warum wir sozusagen eine so große Anzahl von Nachfragen haben. Mhm. Und sei es in der Wirtschaft, in Kultur, in den Medien, in der Politik, überall und im Journalismus zu wenig Korea-Experten. Korea wird abgedeckt von anderen Wirtschaftsleuten, von China- und Japan-Experten und so weiter. Und deshalb steht uns das alles offen. Und die Möglichkeiten sind halt sehr offen. Konkret sehe ich jetzt in den letzten 10 Jahren, dass viele unserer Absolventinnen, Absolventen bei koreanischen Großkonzernen sehr gut unterkommen. Und diese Großkonzerne haben ihre Niederlassungen meistens in Frankfurt und Frankfurter Raum, in der Umgebung. Mhm. Dort sind die Europazentralen solcher Firmen. Und ich bekomme sehr oft Anfragen von diesen Firmen, von Personalabteilungen, ob ich Leute empfehlen kann. Und wenn man deren Ausschreibung sich anschaut, dann ist das sehr formal und da werden irgendwie Berufserfahrungen vorausgesetzt, Studium in Ingenieurwissenschaften oder Betriebswirtschaften und so weiter. Und die sagen aber, ja, die Ausschreibung ist zwar so rausgegangen, aber wir suchen ihre Absolventinnen, Absolventen.
Ah, ja. Wow. Das ist ein guter Insider-Tipp dann.
Und ich soll sie persönlich auch empfehlen. Mhm. Und ja, inzwischen arbeiten da sehr viele Leute im Marketing, in Sales, in Personalabteilungen, in Planung und Planungsteam. Ja, ja. Wichtig ist, dass sie diese kulturelle Kompetenz mitbringen. Das, und dieses eine Jahr in Korea ist ihnen sehr wichtig, weil ja. sie die Codes lesen können, entziffern können in koreanischen Firmen und dass sie auch als Vermittler gut funktionieren könnten oder wirken könnten zwischen den koreanischen Managern oder Headquarter in Korea und den Angestellten vor Ort. Mhm. Und bis jetzt habe ich nur Lob gehört und es spricht sich schnell rum, dass die Absolventinnen aus Tübingen gute Arbeit leisten. Mhm. Und so geht das auch so durch interne Empfehlungen von einer Firma in die nächste und so weiter. Mhm. Und ich erzähle unseren Studierenden, dass die leben gerade so in einer goldenen Zeit. Aber das ist vor allem in der Wirtschaft und auch ja, in Übersetzungsbereichen, vor allem jetzt, wenn man Dramen, koreanische Fernsehserien hat, dass man auch Untertitelung macht, ja. Mhm. Übersetzen, Dolmetschen ist eine Kompetenz, die auch heute noch sehr viel gefragt ist. Und auch deutsche Firmen, vor allem in unserer Gegend, die viel mit Korea zu tun haben, vor allem nach Korea exportieren, suchen Leute, die sich mit Korea auskennen. Mhm. Und da kommen viele auch unter. Inzwischen haben wir auch im Auswärtigen Amt für den höheren Dienst in der Diplomatie, da sage ich auch, wir haben viele China-Experten, aber im Auswärtigen Amt gibt es einfach zu wenig Korea-Experten. Mhm. Ja. Dann sollen die sich bewerben. Die haben natürlich viel Respekt, aber inzwischen sind 2, 3 Leute dort aufgenommen worden. Und bei Alumni-Treffen laden wir sie extra ein, damit sie unseren Studierenden erklären, was sie damals richtig gemacht haben.
Ja.
Einige sind in den großen Tageszeitungen untergekommen, in Radios. Viele unserer Studierenden finden auch einen Job in Korea und die arbeiten in verschiedenen Sektoren, zum Teil auch bei deutschen Firmen, die sich in Korea niedergelassen haben. Und ja, ich weiß nicht, wie das später so klingen wird, aber jetzt und heute ist diese Jobaussicht sehr, sehr gut.
Und sehr vielfältig, ne? Also wenn wir das jetzt nochmal so überblicken, vom Journalismus über Wirtschaftsunternehmen bis hin zu Einrichtungen, die politisch aktiv sind oder vielleicht sogar auch dann in der Forschung und universitären Lehre, das ist ja schon mal ein breites Bild.
Ja, ja. Ist dann für viele von den genannten Berufen ein weiterführender Master nötig oder schließen viele nach ihrem Bachelorstudium auch ab und gehen direkt ins Berufsleben?
Also ich erzähle unseren Studierenden, dass sie nach diesen 3 Jahren Bachelor unbedingt den Master Koreanistik anschließen sollen. Mhm. Im Master haben wir einen Doppelmaster mit Seoul National University. Das ist eine der renommiertesten Universitäten in Korea. Und dann bekommen sie 2 Abschlüsse, einen Tübinger Abschluss und einen von Seoul National University. Und sie müssen 1 Jahr in der Zeit auch in Korea studieren. Mhm. Und wenn man Bachelor, Master abgeschlossen hat, sind das idealerweise 5 Jahre. Davon waren sie 2 Jahre in Korea und haben 3 Abschlüsse. Ja. Und dann können sie wirklich als Korea-Experten sich auch bezeichnen. Und ich denke, sie können überall in der Welt sehr gut zurechtkommen. Allerdings ist die Situation zurzeit die, und das macht mir ein bisschen Sorgen, dass die Wirtschaft unsere Studierenden auch mit Bachelorabschluss schon sehr gerne nehmen.
Ja. Okay.
Die werden dann zu früh abgefischt.
Abgeworben, ja.
Mhm. Aber und was wären so die Pro-Argumente für den Master aus Ihrer Sicht?
Das Pro-Argument für den Master ist, dass sie in dem Bachelor die Grundlagen gelernt haben, was die Landeskunde betrifft, und auch sprachlich gut ausgebildet sind, mindestens in so einem B2, C1 Niveau. Aber wenn sie den Master machen, dann können sie sich wirklich in einem Feld sich vertiefen. Und mit dem Auslandsjahr in Korea, mit dem Doppelmaster, wo sie auch auf Koreanisch schreiben, die arbeiten, kann man sagen, ich kann koreanische Texte ohne Probleme lesen, ich kann das auch auf Koreanisch zusammenfassen, ich kann auch Texte schreiben, und inhaltlich bin ich ja auch Experte in einem Bereich, und das kann ein Bachelorstudent oder Studentin von sich natürlich nicht behaupten.
Gut, ich glaube, wir können so langsam zu unserer Abschlussrubrik kommen, oder?
Ja.
Wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen, dass wir uns wünschen, jetzt für die weitere Auseinandersetzung mit dem Fach, also wer sich für die Koreanistik interessiert, dass wir da noch so ein paar Stichworte zur weiteren Recherche von Ihnen bekommen, also Literaturtipps oder Filme, Dokus.
Was ich als Lektüre empfehlen kann, ist der Länderbericht Korea. Das ist ein Sammelband, herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das deckt sehr vielfältig die Themen ab, mit denen wir uns in der Koreanistik beschäftigen. Da kommt Nordkorea vor, da kommt Südkorea vor, Gesellschaft, Kultur und auch Wirtschaft. Und wenn man da einmal hineingelesen hat, bevor man angefangen hat zu studieren, bekommt man, glaube ich, ein sehr gutes Bild und natürlich auch Wissen, Vorwissen dadurch. Filme, es gibt eine Buchverfilmung, Pachinko. Mhm. Das fängt in der Kolonialzeit an, und die wandern nach Japan aus und das Leben in Japan in der Kolonialzeit, und die übernächste Generation geht in die USA und baut dort eine Existenz auf. Und ich denke, das Buch und auch der Film oder die Dramaserien zeigen sehr gut die verschiedenen Aspekte des modernen Korea mit Kolonialismus, Kalter Krieg, Diaspora, und das könnte ich empfehlen. Ist sehr, sehr interessant.
Klingt spannend, schaue ich mir auch an.
Ja, gut, dann vielen Dank für die Tipps. Helly, vielen Dank, dass Sie da waren. Wir hatten uns sehr gefreut, dass Sie Zeit hatten, herzufinden.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier Koreanistik vorzustellen.
Dann sage ich von meiner Seite aus an unsere Hörerinnen und Hörer bis zur nächsten Folge. Ja, wenn ihr irgendein Feedback, Kritik oder auch Wünsche habt, welche Fragen wir für euch an unsere Experten und Expertinnen richten sollen, dann schreibt uns doch bitte an hochschulreif@uni-tübingen.de. Ansonsten findet ihr alle weiterführenden Infos in den Shownotes wie gehabt. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Danke. Tschüss.